Hallo beim Impulssender. Wir haben gesagt, wir wollen mal wieder ein bisschen was auf dem Impulssender bringen, nachdem ja jetzt unser Battlestar Galactica Zylonensender quasi zu Ende ist, obwohl da ja vielleicht auch noch was kommt. Oder kam, je nachdem, wann man das hier hört. Ich begrüße erstmal meine Mitpodcaster. Das ist einmal der Mario.
Hallo.
Einmal der Jan.
Moin, moin.
Einmal der Ben.
Hallo.
Und der Phil, dessen Präsenz wir den Film heute verdanken, den wir besprechen.
Ja, wie man am Intro erraten hat, eine 73-teilige Reihe über die Institutionen der Europäischen Union.
Ach.
Irgendwie muss man die Leute ja an das Thema ranlocken.
Ja. Mit Nicolas Cage als Martin Sonneborn.
Mit Nicolas Cage als alle Rollen.
Auch geil.
Ich hab jetzt übrigens, der wird einfach überall drauf gediebfaked.
Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ich habe jetzt gelernt, dass Nicolas Cage in den 90ern einen Batman-Film spielen sollte von Tim Burton, in dem er Batman sein... Nein, Superman sein sollte. Also ein Superman-Film von Tim Burton, in dem er Superman sein sollte.
Okay.
Der ist aber nie zustande gekommen.
Vielleicht ist das ja ganz okay.
Ja, wenn man so an die Superman-Filme denkt, ne?
Ach ja, und auch so allgemein, ich weiß nicht, sowohl Nicolas Cage als Superman als auch eine Tim Burton-Inszenierung von Superman, weiß ich nicht.
Also die Batman-Inszenierungen von Tim Burton waren ja wohl das Beste,
sehr 90er,
was man so kennt.
Ja, ja.
Die sehr 90er.
Die waren großartig.
Die sind sehr großartig.
Vor allem die Settings, wo sie gespielt haben.
Ja, die 90er waren auch so großartig. Das war so das sicherste Jahrzehnt, was wir je hatten. Das war so das Wohlfühljahrzehnt. Das Schlimmste dabei war Dr. Alban. Dann bam, 2000er, 9/11.
Außerdem sind die aus den 80ern.
Seitdem geht alles einfach nur bergab. Also bitte, die 90er waren großartig.
Trotzdem sind sie aus den 80ern.
Ja, darum geht es
nur noch Dr. Alban.
Ah. Das Beste kommt aus den 80ern, Leute.
Mhm. Wie wir alle.
Ja, ich bin kein großer
Tim, der ist 70er.
Und ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt hier wieder beenden. Das hat ja alles gar keinen Sinn.
Tim muss nämlich wir wollen nur einen Kampf anstiften in Vorbereitung für diesen Film.
Möchtest du einen Ringkampf mit ihm haben?
Vielleicht. Oder einen martialischen Kunstfilm, Kampf.
Kunstfilm? Nein!
Kunstfilm?
Okay. Kunstkampf.
Das ist, glaube ich,
also Capoeira, oder wie das heißt. Das könnt ihr machen.
Wie, was können wir machen?
Künstlerisch. Das ist Capoeira. Gerne mal sehen.
Brasilianisch
Kunstkampf.
Wir können dann Mexican Standoff machen, in alter Tradition zu zweit. Nein, einen martialischen Kampf. Nein, wie heißt das? Einen martialischen Kunstkampf, weil es geht um Martial Arts. Nein, wie heißt das richtig?
Mixed Martial Arts. Aber eigentlich geht's da ja gar nicht darum. Ich habe den Film sowieso aus zwei Gründen hier jetzt reingebracht. Zum einen, weil das was.
Können wir erstmal darüber reden, um welchen Film es geht?
Ja, genau.
Das sagt.
Um den Film Warrior, den du jetzt als Mixed Martial Arts Film bezeichnest. Ich finde, das ist ein Familiendrama, in dem sich Leute vielleicht auch mal kurz auf die Fresse hauen. Mhm. Aber eigentlich geht es weniger um das Kampf-Event, finde ich.
Ja.
Sondern so um diese kaputte Familie.
Mhm. Und dann lass uns vielleicht, bevor wir in den Inhalt gehen, erstmal so wie immer um die Produktion so ein bisschen drehen. Wer spielt mit? Wer hat ihn gemacht? Wer kennt wen? Der Film ist von 2011.
Genau, gemacht hat ihn Gavin O'Connor, von dem habe ich noch einen anderen Film gesehen. Und zwar The Accountant mit wie heißt er denn? Auch Batman. Ben Affleck.
Ben genau. Affleck, ja, genau.
Und also lässt mich vermuten, dass Warrior irgendwie so ein Perfect Storm war. Also von dem ist auf jeden Fall nicht jeder Film für mich so ein Bringer wie Warrior. Ansonsten kenne ich von Gavin O'Connor nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch der Name irgendwas sagt.
Nein, gar nichts.
Nee, habe ich auch vorher nichts von gehört. Ich google jetzt auch gerade nebenbei, weil ich vorher noch gar nicht bei dem geguckt habe. Aber
einen sagt Film mir Pride and Glory gemacht mit Edward Norton und Colin Farrell. Von den Schauspielern klingt so, als müsste ich den gesehen haben, aber kommt mir nicht bekannt vor.
Also Glasshouse kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Film Glasshouse von ihm.
Ah, da hat er mitgespielt.
Ich kann sogar sagen, dass ich ihn mal gesehen habe.
Ja.
Ja, genau.
Den habe ich gesehen, ja. Der war okay.
Ach stimmt, da hat er nur mitgespielt. Ich dachte, okay, gut, dann hat er ihn doch nicht gemacht.
Ich sehe gerade, bei Warrior hat er auch eine Gastrolle gespielt.
Ja, der spielt ja den, der dieses Kampfevent veranstaltet.
Ausrichtet,
ja. Ah, okay.
In Salt Lake City, in Atlantic City.
Im Las Vegas,
ja,
für Leute also, mit Rollator.
Ist jetzt irgendwie keiner von den ganz großen Namen auf jeden Fall.
Ja, und Glasshouse habe ich gesehen. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, worum es geht, aber ich weiß, das war noch so ein Psycho-Thrill auf jeden Fall. Ich glaube, der wird eingebrochen oder so, ach, keine Ahnung. Aber,
okay.
Tom Hardy spielt mit und spielt die Hauptrolle oder eine von den Hauptrollen. Und zwar den jungen, mit Junge meine ich kleingeschrieben, den jungen Tommy Conlan, weil es ist kein Junge, sondern er ist schon erwachsen, aber noch jung, ein junger Erwachsener, so sagt man, glaube ich.
Ja, so sagt man das hier.
Die jüngste von den drei Hauptrollen, zwei Hauptrollen, wie auch immer, zweieinhalb Hauptrollen. Ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob es zwei oder drei Hauptrollen sind.
Zählst du den Vater dann noch dazu?
Ja. Also, genau. Eben Tom Hardy ist sein Bruder, wird gespielt von Joel Edgerton. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht.
Wahrscheinlich einfach Egerton. Keine Ahnung. Onkel Owen.
Ja, auch ein Engländer.
Er wird von Onkel Owen
genau wie Tom Hardy. Australien steht hier. Ich habe nur gerade gelesen Wales, aber da stand New South Wales.
Ja, der ist, glaube ich, ziemlich bekannt mittlerweile. Wenn vielleicht nicht vom Namen, aber vom Gesicht her.
Ja, der hat ein sehr, sehr markantes Gesicht.
Ich kenne ihn vor allem, und das wusste ich auch erst, nachdem ich nachgeschaut habe, wo ich den kenne, weil er kam mir auch bekannt vor. Ich kenne ihn halt aus Star Wars Episode 2 und 3 als Onkel Owen.
Ja, das ist jetzt aber vielleicht eher unser Ding. Und es hat ja nicht jeder Star Wars gesehen. Aber den hat auf jeden Fall jeder. Jeder, der regelmäßig Filme guckt, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen.
Ja, er hat schon einiges
gemacht. Aber so richtig große Hauptrollen hatte er so.
Der ist aber, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, guckt er auch so das eher, was er hinter der Kamera
macht. Mhm. Der steht in der Wikipedia so auch als Drehbuchautor, als Produzent, als Regisseur.
Der hat, glaube ich, gar nicht so das Ziel, nur als Schauspieler viel zu machen.
Guck mal, zum Beispiel hat er eben The King geschrieben, den Netflix-Film über Edward, den so und so vielten. Da spielt er ja Falstaff seinen Berater quasi. Den einzigen Mann, den der King nach.
Und auch produziert. So, jetzt haben wir aber Tom Hardy direkt übersprungen, weil wir davon ausgegangen sind, dass den jeder schon kennt.
Was muss man zu Tom Hardy noch viel sagen?
Kennt man aber nicht aus Star Wars.
Naja.
Was?
Kommt sicher noch.
Aber?
Nee, der war ja schon bei Star Wars, aber man hat ihn nicht richtig gesehen.
Hatte der auch einen Sturmtruppler gespielt oder was?
In Episode 8 war das, glaube ich.
Kann mich nur an Daniel Craig erinnern.
Ja, der war ja auch nicht zu überhören.
Tom Hardy wird ja auch gerüchtet als nächster James Bond.
Ich guck gerade mal, was der erste Film war, wo der mir aufgefallen ist.
Also bei mir war es der.
James Bond war Tom Hardy.
Ach, Warrior. Echt?
Ja.
ich glaube, so richtig als groß, also
wo er mir nicht als, eigene, nicht der erste die Film, den ich gesehen habe, wo er mitgespielt hat, sondern ja, der erste, ja, wo er mir aufgefallen so, ist.
Ja, wo er mir aufgefallen ist, was nee, in Inception ist er mir, glaube ich, nicht so aufgefallen. Ich glaube, bei Mad Max erst, also 4 Jahre nach Warrior.
Weil du ja auch Warrior nicht gesehen hattest, oder?
Ja, ja, erst, aber
ja, das ist ein Argument.
Inception habe ich gesehen und das kam vor Warrior. Oder,
er hat ja sogar Dark schon Knight. Bei Band of Brothers mitgespielt.
Ja. Und bei Black Hawk Down.
Sorry, das meinte ich ja, Black Hawk Down, genau.
Aber bei beiden hat er aber mitgespielt.
Ja.
Bei Dark Knight Rises hat er sich ja die ganze Zeit
Richtig.
Ja,
einer nach dem anderen.
Dark Knight Rises passt ganz gut, weil der ist, glaube ich, zeitlich nicht so weit weg von Warrior.
Ein Jahr danach. Und da war er aber die ganze Zeit hinter der Maske.
Ja, aber der Körperbau ist noch sichtbar.
Ja,
ja, er steht auch in der Wikipedia. Er hat quasi das Training mitnehmen können, direkt für den nächsten Film.
Ja, und er hat 12 Kilo Muskelmasse zugelegt für Warrior.
Genau,
steht auch hier.
Ja, ich hatte gestern nämlich noch so ein Video geguckt über seine Transformation. Er meinte, Dark Knight Rises wäre wirklich perfekt gekommen, weil da musste er einfach nur noch Fett oben drauflegen, um diesen Bane zu spielen.
Aber der sieht so ja echt krass aus mit diesen Halsmuskeln da.
Hier in Warrior sieht er, also so sollte ein Mensch nicht aus.
Ein Tier.
Nee, ich finde, das sieht nicht gesund aus. Also das sieht furchteinflößend aus, aber nicht normal.
Mhm. Also der, ich glaub, mir sind halt vor allem diese Halsmuskeln da aufgefallen.
Mhm, ja.
Flügel.
Ja, so dieser Übergang da von Hals, Schulter.
Ja.
Nackengegend, ja.
Schau, ich habe einige Filme mit
ihm. Die heißen im Englischen Traps, diese Muskelregion, T-R-A-P-S. Und die haben ihre eigenen Videos, wie man solche Traps wie er in Warrior bekommt und so weiter und so fort. Ich glaube, es liegt aber auch viel an der Haltung, die er im Film hat. Immer dieses so nach vorne, dieses Bullige.
Mhm.
Ja, und also der hat mich von seiner Physik in dem Film beeindruckt und schon fast eingeschüchtert.
Wobei der ja gar nicht der Physiklehrer war.
Ah. Physik mit QE.
Ah, okay. Martin, du wolltest eben noch was mit sagen. Bitte. Auf Englisch hast du was gesehen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Nein, ich wollte nur sagen, ich habe eigentlich recht viele Filme mit ihm schon gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich so die Liste durchschaue. Und egal, welchen ich geschaut habe, der war immer gut.
Bei Black Hawk Down war der dann ja noch sehr jung. Aber da hat er das sind ja diese zweier Maschinengewehr, die genau, diese eine Kreuzung.
Die so verloren gehen.
Genau, und der eine, der dann die ganze Zeit taub ist, ist, glaube ich, sein Kumpel da.
Genau, ja.
Und bei Band of Brothers wusste ich tatsächlich gar nicht, wer der ist. Das würde ich, glaube ich, auch gerne nochmal gucken, die Serie. Da haben
so viele Leute mitgespielt, da findest du gefühlt jeden Schauspieler wieder, der irgendwann mal später noch
was gemacht hat. Apollo hat ja da auch mitgespielt.
Schon krass.
Ja, Nathan Fillion hat da auch mitgespielt.
Echt? Das wusste ich auch nicht.
Ja.
Sogar David Schwimmer von Friends hat da mitgespielt.
Ah, stimmt, der hat den Ausbilder gespielt.
Der Ausbilder, genau.
Ja. Ja. Jamie Bamber auch. Also Michael Fassbender hat da auch mitgespielt.
Ja, wie gesagt.
Der Bruder von Marco.
Ein Karrieregenerator.
Mhm. Okay, Simon Peck hat auch mitgespielt.
Stimmt.
James McAvoy.
McAvoy oder Stuart?
Jimmy Fallon hat mitgespielt, stimmt. Was? Cool. Ich muss mir das nochmal anschauen. Jetzt, wo ich alle so Namen kenne. Ich habe das ja damals als Kind angeschaut, das letzte Mal. Ja. Und da kannte ich ja nicht.
Das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her bei mir oder so.
Ja, bei mir auch so, 2005.
Sollen wir wieder zurück zum Film kommen?
Ja, kurz.
Ach so, ja, okay, gut.
Oh nein, ich habe mich vertan. Nathan Fillion hat in Soldat James Ryan mitgespielt.
Ah, okay.
Ah. Nicht in Band of Brothers.
Gut, bei Star Trek Nemesis hatte mir der ja nicht so gefallen. Der okay, Tom Hardy.
Wir sind bei Tom Hardy,
gut. Ja. weil ich fand, dass der nicht aussah wie Picard. Der sollte ja da sein Klon sein.
Mhm.
Und ansonsten kenne ich dann aber auch alles, was danach kommt, tatsächlich nicht. Bronson habe ich ja auch noch nicht gesehen. Mhm. Inception kenne ich natürlich.
Also Bronson ist schon auch, also ist was Eigenes, aber da hat er ganz schön aufgedreht, auf jeden Fall.
Da hatte diesen Schnörres, oder?
Mhm.
Mhm.
Dame, König, Ass und Spion ist ja nicht auch ein recht guter Film, finde ich. Da spielt auch Gary Oldman mit.
Ja, guter Film. Der hat eine gute Filmauswahl, finde ich.
Also, ja, also vor allem in diesen Jahren zwischen 2010 und 2020. Also,
ja, das ist Bombe. Also Lawless ist auch ein super Film. Lock habe ich bestimmt eh schon 100 Mal allen Leuten empfohlen,
Lock ist
die das Gesicht gut von Tom Hardy ertragen können.
The Drop ist auch ein richtig guter Film.
Ja.
Also bei The James Drop, das war noch mal ein Film, wo ich so danach richtig, also da saß und den erstmal sacken lassen musste.
Ach, bei Peaky Blinders spielt der auch mit, das wusste ich ja auch gar nicht. Wusste nur bei Tabu.
Da brauchst du aber Untertitel.
Weil das alles Iren sind.
Ja, also der ist sehr akzentheftig. Ich hatte auch kurz die Befürchtung, als ich Warrior dann angemacht habe und ich dachte, okay, probiere ich es mal im Englischen. Ich wusste nämlich nicht, ob es jetzt in USA spielt oder in Großbritannien, dass Tom Hardy seinen britischen Akzent auspackt. Aber dann ging es ja. Der nuschelt ja teilweise ziemlich im Englischen. Aber ich habe aus dem Kontext dann doch viel verstehen können.
Der redet jetzt in dem Film ja auch nicht so richtig viel.
Ja. Nee.
Er lässt die Fäuste sprechen, wie Bud Spencer und Terence Hill.
Ich habe es tatsächlich
auch sagen, so lustig.
Ich habe tatsächlich relativ schnell auf Deutsch umgeschaltet. Ich habe auf Englisch angefangen. Und fand schon, dass es auf Englisch besser war, aber ich habe dann auf Deutsch umgeschaltet, weil ich gesagt habe, ich will möglichst alles verstehen, weil wir ja einen Podcast darüber machen. Und deswegen habe ich dann erstmal auf Deutsch geguckt.
Ich hatte kurz mal auf Deutsch umgeschaltet, aber die deutsche Synchronstimme in dem Film, fand ich, hat gar nicht zu dem Charakter gepasst von Tom Hardy.
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber was ich in der englischen Fassung krass finde, um auch mal vielleicht zu der dritten Haupt- oder Nicht-Hauptrolle zu kommen. Nick Nolte hat eine ganz schön krasse Stimme oder mittlerweile, das ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her. Hm. Aber huiuiui. Also da lief schon einiges durch, glaube ich.
Wegen dem habe ich vor allem wollte ich auch nicht auf Deutsch umstellen, weil ich da habe ich es vor allem gemerkt, dass das ein sehr großer Unterschied ist dann zur deutschen Stimme. Vielleicht wurde er auf Englisch von Tom Waits synchronisiert.
Ja, gute Assoziation. Also der spielt den Vater von den beiden. Und ja, also ich finde, der dreht auch noch mal, also der haut noch mal richtig, richtig raus auch.
Mhm. Ja, also die drei untereinander haben auch eine ziemlich gute Chemie, auch wenn sie sich ja erst später im Film treffen und am Anfang alle noch eher einzeln sind. Dann, wen kann man denn noch nennen? Ja, Jennifer Morrison.
Ja, aber ich finde, es sind auf jeden Fall echt alle, die man jetzt noch nennen kann, kommen vielleicht auch noch vor, aber
ja, die sind drei, also sie ist vielleicht noch die einzige, die man nennen kann als die Ehefrau von Tom Hardys Bruder. Man kennt sogar sie noch
ein, zwei andere
quasi aus Dr. House oder House MD im Englischen.
Und ich glaube, irgendein Command & Conquer Teil hat sie auch mitgespielt.
Ja, im dritten hat sie mitgespielt.
Oh.
Nochmal ganz kurz zu Nick Nolte. Ich sehe auch gerade in seinem Wikipedia-Artikel, steht auch drin, Nolte fiel immer wieder öffentlich durch übermäßigen Alkoholkonsum auf. So wurde er unter anderem von der Polizei beim Autofahren in betrunkenen Zustand gefasst. Nolte gibt jedoch an, inzwischen vom Alkoholismus geheilt zu sein.
Ja, ich habe schon mal gefasst. Ja, genau, irgendwie zur Rolle. Ist ja genau die Rolle.
Ja. Perfekte Überleitung zum Film, weil so, das kriegen wir ja in den ersten 5 Minuten
Genau. Und ich wollte noch sagen, er hat in The Mandalorian mitgespielt, nämlich den Bauern, die CGI-Bauern, den Alien.
Ah, aha.
Also den Kleinen, stimmt.
Genau, ne? Den Kleinen.
Den Agnord da, genau, ja. Mhm. Stimmt, den hat er da synchronisiert, ja. Das ist richtig.
Der sagt, I have spoken?
Ja, der hat eigentlich nur synchronisiert. Ich finde, der hat auch seine Gesichtszüge. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Ja, und ich meine, von den ganzen anderen Support-Charakteren kennt man vielleicht noch den einen oder anderen, aber...
Ja, Frank Grillo kennt vielleicht noch wer irgendwie die Marvel-Filme geguckt hat.
Genau.
Aus den Captain America.
Auch mitgespielt.
Mhm.
Ansonsten den Schulrektor hat man bestimmt auch schon mal gesehen, aber da weiß ich nicht mal mehr, wie er heißt.
Das muss dann Kevin Dunn gewesen
sein. Kevin Dunn.
Da kommt mir der Name sogar bekannt vor.
Auch wenn der sehr sympathisch und sehr lustig ist in diesem Film, also ein sehr drolliger Typ, aber
da komme ich nachher sowieso noch mal zu den Charakteren. Insgesamt habe ich auch was zu dem, aber dieser Kevin Dunn kommt mir irgendwie bekannt vor, aber mir fällt jetzt gar kein Film ein. Ghostbusters 2 hat er mitgespielt. Mississippi Burning
hat er mitgespielt. Er hat den Vater in Transformer gespielt.
Hotshots hat er mitgespielt.
Stimmt, den Vater in Transformers hat er gespielt.
Genau, da war er auch immer lustig.
Godzilla,
Small Soldiers.
Ah, da war doch dieser Kommandant, glaube ich. Dieser Soldat da. In Godzilla.
True Detective, 5 Episoden. Da muss man immer
klarstellen, in welchem Godzilla.
Ach so, im alten, in den 90ern. Der 90er Godzilla.
Das ist nicht der alte.
Ach, der Roland Emmerich.
Nein. Oh Gott. Mit Godzilla meine ich jetzt nicht die japanischen. Also, da gibt es uralte.
Das sind die uralten.
Aber die japanische aus den 50ern.
Wo er im Kostüm war.
Eine Familie namens Beethoven hat er mitgespielt. Ich glaube, daher kenne ich ihn.
Wow. Weißt du noch damals?
Wobei, das ist ja sogar ein Sequel, oder? Ach, dann kenne ich das ja gar nicht. Das
ist
ein Sequel von einem Hund namens
Beethoven. Jetzt weiß ich nämlich, er spielt den luschen Freund oder Ehemann von der bösen Frau, die Beethoven-Welpen entführen will. Ach. Mein Gott, ja, danke, Tim.
Und so schließt sich der Kreis, jetzt ist er wieder zu Beethoven gekommen.
Wegen und den Trainer in diesem Sparring-Dingens, da kennt man auch aus, also hier aus Marvel. Der hat da nämlich so den Shield-Hydra-Agenten gespielt.
Ja. Und er hat bei Nick Grillo hat mitgespielt bei Minority Report als ein Cop, als einer der Polizisten. Und ich wollte gestern nachgucken, ob das der mit den Brechstäben war, aber das war wohl nicht so. Aha. Na gut, irgendjemand wollte eben schon anfangen mit dem Film. Das können wir jetzt wegen mir machen. Es geht los in Pittsburgh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich dachte erst, es ist New York, aber es ist Pittsburgh. Und da hat mir der Film eigentlich schon gefallen, weil der so ein schöner, das war kein Folk, aber so ein Independent-Rock-Song, so ein ruhiger. Damit beginnt der Film. Während man eben den alten, wie heißt der denn eigentlich, der alte Paddy, oder?
Der Vater, ja.
Ja, wie er in so ein altes Auto einsteigt und irgendwie nach Hause fährt. Und da war mir erstmal gar nicht da, in welcher Zeit das spielt, weil das durchaus auch so ein hätte so aus Zeiten von Kojak sein können, weil der Schlitten war so aus den 70ern oder so.
Ja. Und dann lief im Radio, ich hatte gedacht, es wäre Moby Dick, weil es ging um einen Wal.
Ja.
Einen weißen Wal und wenn er irgendwo bläst.
Ja, das ist ja sein Ding, was man so über den Film wegzieht. Das ist irgendwie das hilft ihm, glaube ich, irgendwie dabei, nüchtern zu bleiben. Er hört einfach die ganze Zeit Moby Dick, weil er irgendwas aus dieser Geschichte zieht. Weiß ich nicht, ob der Alkohol sein weißer Wal ist oder was auch immer, aber das ist auf jeden Fall irgendwie wichtig für ihn, diese Geschichte. Also die hört er ja auch später im Film, als er da seinen Zusammenbruch hat.
Und wird das eigentlich irgendwann erwähnt? Ich habe es nicht mitbekommen, dass der früher Boxer war.
Nee.
Das steht nämlich in der Wikipedia. Oder in der Filmbeschreibung bei Amazon stand das.
Also dass, Trainer.
War nee, da stand, ich glaube, das stand in der Filmbeschreibung bei Amazon, dass das ein alter, früherer Boxer war, der dann aber dem Alkohol verfallen ist. Aber das kommt im Film, wird das nie genannt, gesagt. Also stimmt das vielleicht auch gar nicht.
Habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, nee.
Ja, war auf jeden Fall war ein Säufer, der seine Frau verprügelt hat.
Das reicht ja schon.
Die dann mit ihrem Sohn Tom Hardy abgehauen ist.
Und das kriegt man aber nicht so sofort raus, sondern so nach und nach. Wobei, das kriegt man jetzt schon relativ schnell raus, denn als er zu Hause ankommt. Ja,
genau. Ich finde, das geht aber ganz, aber so auf eine ganz angenehme Art und Weise. Kriegt man das hier jetzt dann erzählt. Also wie eben Tommy da plötzlich vor seiner Haustür sitzt und wieder zu Hause ist, weiß nicht, nach wie vielen Jahren, die sich jetzt gar nicht mehr gesehen haben. Und Paddy ist irgendwie freudig überrascht und lädt ihn ein und will irgendwie, also sie da jetzt, glaube ich, seine Chance gekommen, sich mit seinem Sohn wieder irgendwie zu versöhnen. Und was Tommy zuerst möchte, ist, wird da, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar, oder?
Nee,
also warum er jetzt eigentlich da ist.
Also ich habe halt gedacht, okay, er ist jetzt wieder da und er erzählt dann seinem Vater ja, ne, also dass die Mutter tot ist, ne, das wusste der Vater schon, weil er einen Privatdetektiv auf Tommy und seine Mutter angesetzt hat. Und dann erzählt er eben noch so, ja, wie sie gestorben ist. Und dass sie alle eine sehr schwere Zeit hatten und er wohl überhaupt keine Ahnung hätte, also der Vater, was sie durchgemacht hatten. Und mehr erzählt er nicht. Er schaut sich viele der Bilder an, schwelgt so ein bisschen in den Erinnerungen und dann nimmt er eins von einer jungen Familie auf, wo eben sein Bruder Brandon drauf ist und dann, ja, er ist jetzt ein Lehrer irgendwo, keine Ahnung, auch in Pittsburgh oder in Philly.
Echt, kam das da schon raus? Ah, verdammt, das habe ich da nicht mitbekommen, weil ich es noch auf Englisch geguckt habe. Ich fand das nämlich nachher so spannend, dass das erst so zwei parallele Stränge waren und man überhaupt nicht wusste, dass die eine Verbindung haben.
Nee, das sagt Paddy hier schon.
Verdammt.
Ja, gleich, ja.
Aber seine Motivation da, keine Ahnung.
Ja, nee, ich glaube, es geht eher erstmal drum, so Tommy ist noch super, super stinkig mit seinem Vater und ist auf keinen Fall irgendwie schon bereit, Familie zu spielen.
Ich hatte überlegt, wie lang das denn her ist und später kommt dann, glaube ich, raus, dass es mindestens 3 bis 5 Jahre her sein muss, also so an die 5, denke ich.
Noch mehr, der war ja auch in dieser Szene am Strand. Der große Bruder sagt doch irgendwie, ich war, keine Ahnung, 12, 13.
Ach so, okay.
Als sie abgehauen sind. Also das muss schon.
Dann muss es ja schon sehr viel länger her sein. Okay. Ja. Nee, der kann doch nicht 12, 13 gewesen sein, der große Bruder. Der Kleine war dann 12, 13, oder?
16 da hat die im Kopf, aber es war auf jeden Fall, waren die nicht.
Die waren auf jeden Fall noch, also der Tommy war auf jeden Fall noch ein Kind.
Mhm. Ja, aber der ist ja auch hier höchstens so 25.
Also ich schätze irgendwas so zwischen 10 und 15 oder 16 Jahren.
Also da steht noch 14 Jahren, nach über 14 Jahren
besucht. Ach so.
Ja, warum raten, wenn man auch einfach Dinge nachlesen kann?
Ja, genau.
Ja. Ja, da stand ja auch eben das mit dem, dass er ein Boxer war. Haben wir auch.
Er wird schon Teenager gewesen sein, nehme ich mal an.
Hm.
Also der war sicher schon zwischen, sagen wir, 13 und 15.
Ja, und auf jeden Fall ist er nicht davon beeindruckt, dass sein Vater ihm erzählt, dass er aufgehört hat zu trinken und dass er sein Leben auf die Reihe gekriegt hat und alles.
Ganze 1000 Tage.
Genau, 1000 Tage.
Respekt.
Ja. Und dann geht er in diesen Club. In diesen Box.
Ja, genau. Dann meldet er sich in diesem Fitnessbox, was auch immer, Studio an. Und ab da kriegt man schon immer mal wieder im Hintergrund so kurze Nachrichtenschnipsel und Fernsehausschnitte und sowas zu sehen, eben von diesem riesen MMA-Turnier, was da veranstaltet werden soll.
Mhm.
Und also wo es eben darum geht, so den toughesten Typen des Planeten irgendwie zu finden, weil das ja, weil ja irgendwie richtige Männer boxen nicht, sondern machen hier Mixed Martial Arts. Und einer von den Typen, die da teilnehmen sollen, den knockt er halt in so einem Trainingsfight dann irgendwie in einer halben Minute aus.
Mad Dog gegen den Kämpfer.
Mad Dog später Grimes, genau.
Genau, später nochmal.
Ja, und
zwar ist es keine halbe Minute, sondern eher 3 Sekunden, oder?
Ja, es geht super schnell. Und der ist halt auch so ein richtiger Großkotz vorher.
Ja. Der macht zum Beispiel da auch schon eine Rocky-Referenz. Weil, weil Tom Hardy so ein bisschen Rocky-mäßig im Hoodie mit Kapuze auf und so weiter da rumläuft.
Da sieht
und
man, jetzt nicht, das sieht und, man auch das erste Mal, was ihr vorhin schon angesprochen hattet, wie komisch der irgendwie, also dass der einfach zu muskulös ist für einen.
Ja, seine Haltung ist
für einen Menschen.
Also der läuft immer so ein immer bisschen. So,
ja.
Ich habe immer auch immer ein bisschen so unter und als, also es ist der Charakter die ganze Zeit unter Anspannung und kurz davor zu explodieren.
Ich habe immer gedacht, der geht da rein wie so ein Rancor. Geht einmal rein, haut um und rennt dann wieder raus später bei den Kämpfen.
Ja, und genau das ist er ja aber auch, Jan. Und das vermittelt er ja, allein ja, genau, schon, finde ich, genau. durch seine Körperlichkeit, also jetzt ohne zu sagen, ich bin ein sehr wütender Mensch, sondern allein dadurch, wie er sich bewegt, eben wirkt er schon die ganze Zeit wie so ein Biest, das in 2 Sekunden explodiert.
Ja, er ist wirklich ultra angespannt und er bringt das eben nonverbal so richtig gut rüber, nicht durch irgendwelche hibbeligen Ticks oder sowas, sondern halt diese Anspannung, die man sieht irgendwie, er lässt nichts im Körper richtig locker. Und eben auch diese Rocky-Referenz ist, weil er ja in so einem alten Sweatshirt und so weiter darum ist, während der Mad Dog, dieser Hauptkämpfer, ja, die tragen ja alle diese Funktionssportbekleidung, ja? Diese hippen MMA-Fighter und er hat eben diese alten Klamotten da an, einfach so ein Hoodie und knockt ihn aus und das wird aufgenommen und geht dann viral im Internet. Und wird unter anderem zum Beispiel im Irak gesehen, wo er dann von einem Soldaten in dem Video wiedererkannt wird, von einem auf einem anderen Video, was dieser Soldat damals mit seiner Helmkamera eingefangen hat. Und wo irgendwie drauf aufgenommen wird, dass Tom Hardy auch noch ein Kriegsheld war.
Und bis heute, ich habe den Film jetzt echt schon ein paar Mal gesehen, also ich erkenne auf diesem Video nicht, dass das Tom Hardy ist. Das könnte jeder sein. Also
die Qualität ist so wie bei Battlestar Galactica.
Es ist Apollo.
Ja, genau.
Aber dieses große Sparta-Turnier, wo er ja den Flyer auch sieht in dem Gym, das hat mich so ein bisschen an den Film The Quest erinnert mit Jean-Claude Van Damme.
Oh Gott.
Wo sie auch also das ist eigentlich ein ziemlich cooler Film und da kommt er eben auch nachher in so ein, da muss Jean-Claude Van Damme auch gegen andere Kämpfer kämpfen aus jeglichen Nationen und dann gibt's eben den größten Kämpfer am Ende, was natürlich dann Jean-Claude Van Damme.
Spielt da nicht auch Roger Moore mit? Ich glaube, das ist sein letzter Film.
Ja, so. Ja. Das ist quasi also, sein Agent,
ja,
der
genau,
versucht,
genau.
ihn am Ende zu verarschen.
Ja, genau, da steht Roger Moore als Lord Edgar Dobbs. Und ja, sein Hauptgegner ist Khan in dem Film. Empfehle ich auch mal, wenn jemand Bock auf einen richtig cheesigen Actionfilm hat.
Bei der Irak-Szene, wenn ihr mir jetzt nicht wieder sagt, doch, das war schon klar, was das bedeutet, auch da fand ich, war das jetzt wieder so, wobei es ja bei der anderen Szene nicht stimmt, dass man da jetzt erstmal so ein bisschen reingeworfen wird und fragt sich so, was hat er da jetzt eigentlich entdeckt, dieser Typ?
Ja.
Und dann später wird es dann irgendwann erklärt. Und ich dachte eben, das wäre genauso mit dem Bruder.
Nee, hier jetzt war das schon.
Hier war es so.
Also okay, das mit dem, ja gut, dass der bei den Marines war, das haben wir jetzt schon, also.
Ja, aber was diese Szene jetzt sollte, ist ja erstmal.
Ja, genau.
Genau.
Das
genau.
Wird.
Ich habe halt erst gedacht, das wäre einer von seinem Squad oder so, aber dann dachte ich ja, aber warum erkennt er ihn dann nicht wieder? Weil dann rennt er ja ganz panisch in sein Zelt und sagt, wo ist das Tape? Wo ist das Tape? Und das war alles schon ein bisschen, ja, mysteriös jetzt nicht, aber nicht ganz durchsichtig. Und ich finde das auch eine sehr coole Geschichte, dass der, oder eine, nicht Geschichte, aber eine sehr coole Angehensweise, wie um den Charakter Tom Hardy alles stückweit entblößt wird. Und man halt dann erst stückweise hinter diese angespannte Facette gucken kann.
Während bei dem Bruder schon von vornherein alles klar ist.
Ja,
genau. Ja, die werden ja am Anfang einfach immer in so irgendwie, man sieht mal 5 Minuten von dem und dann wieder 5 Minuten von dem. Springt er die ganze Zeit so hin und her.
Genau, aber bei dem Bruder ist halt sehr linear, was er für Probleme hat und so. Das wird halt sehr deutlich direkt.
Ja, ist halt auch nicht so spannend. Also der hat halt eine Familie, ist Lehrer, hat ein bisschen Geldprobleme.
Ja, aber es kommt, wie Tim sagt, nicht so peu à peu raus, sondern wird, er ist Lehrer und dann wird eben zu dem Bruder geschnitten und du siehst, er ist sogar ein beliebter und guter Physiker.
Ja, schon, aber der Drama-Level ist halt ein ganz anderer, finde ich. Also,
es ist auch viel niedriger.
Was willst du da für ein großes Geheimnis draus machen? Ist er jetzt Mathe- oder Physiklehrer?
Ja, aber ist er ein Lehrer, der sich an den Schülern vergeht oder ist er ein
Lehrer? Ja, der Chemielehrer hätte das Problem selber lösen können.
Also er wird eigentlich auch als einer dargestellt, der alles beisammen hat und eben nur versucht, seine Familie über die Runden zu bringen. Und
ja, und auch so voll der Sympathieträger, glaube ich, sein.
Genau.
Also der so sofort anschlussfähig ist, indem man sich irgendwie, glaube ich, leichter sehen kann, weil er halt der nette Typ ist.
So, der. Ja, und ich habe auch Er ist dann nicht so kapiert, wie er plötzlich im Ring landet, weil aufgrund dieser Geldnot, die sie haben, also die Bank will denen das Haus wegnehmen, ihm und seiner Familie, verdingt er sich als Straßenschläger.
Bankenkrise eigentlich. 2011.
Ja. Also eigentlich ist er ja Türsteher und er ist dann aber bei diesem Kampf hängen geblieben auf dem Parkplatz vor dem Stripclub, wo er eigentlich Türsteher sein wollte. Das ist nämlich sein Drittjob.
Ja, das ist das, was er seiner Frau erzählt. Dass er er wollte sich bewerben, dann hat er gesehen, die zahlen irgendwie $9 die Stunde oder so. Ja, und dann hat er sich entschlossen, nee.
Ach so, der war noch gar nicht, ich dachte, der wäre schon öfter Türsteher gewesen. Der wollte das.
Nee, ich glaube, er hat dann da einen Ring gesehen und sich geprügelt und gewonnen. Sich,
so geht's schneller.
Ging ja auch schneller, aber dann hat die Schule ja Wind davon bekommen und das geht ja nicht, dass ein Lehrer sich nach Feierabend prügelt.
Nicht während der Arbeit.
Und deswegen wurde er suspendiert.
Und schon da ist der Rektor so sympathisch, finde ich, wie er ihn so fragt, hat's wirklich gut. Son of a bitch.
Ja, er sagt ihm ja so, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja früher UFC gekämpft.
Ja,
genau.
Und really? UFC? Son of a bitch. Dann, Mr. Superintendent.
Ja, versucht ihm ja so gut er kann auch zu helfen.
Ja, die sind auch, glaube ich, befreundet.
Er muss ja den Anschein wahren des Direktors, der seinen Mitarbeiter bestraft.
In der deutschen Version duzen sie sich sogar. Es gibt Liebespaare, die tun das nicht.
Mulder und Scully haben sich nie getötet.
Genau.
Und da hat's geknistert. Ja, also er wird dadurch suspendiert, weil das natürlich aufkommt und dadurch sind seine Geldsorgen natürlich umso prekärer.
Ja.
Was dann seine Motivation ist, wieder mehr mit dem Kämpfen anzufangen und dann schlussendlich auch an diesem Sparta-Turnier teilzunehmen. Das kann er ja nur, weil der Starfighter von seinem Freund und Trainer dann ausfällt, weil er sich irgendwie einen Fuß gezerrt hat oder sowas. Aber Motivation, an diesem Turnier teilzunehmen, kann ich bei dem Bruder eben verstehen, aber bei Tom Hardy habe ich das so für mich, ich habe keine Motivation nachvollziehen können, außer ich will Leuten auf die Fresse hauen.
Ja, später wird's aber dann gesagt. Anfang war es mir auch nicht.
Wird ja erklärt, dass er noch versprochen hat, sich um die Familie von seinem Toten.
Er will,
also das weiß man halt zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Genau, das kommt erst raus, wenn rauskommt, dass er dieser Soldat ist, der sich von der Truppe entfernt hat und eben, genau, dann kommt ja raus, dass dann macht sie das kurz
in. Ja, oder so ein bisschen, er telefoniert ja schon relativ am Anfang irgendwann mal aus diesem Club raus mit ihr. Und da sagt er ja schon so, ja, ich bin da an was dran und ich versuche euch zu helfen. Also auch das kommt. Sollten
wir noch sagen, wer sie ist?
Ja, die Frau von seinem gestorbenen
Kameraden. Genau.
Marine-Kameraden.
Ja, das reicht ja schon.
Genau. Ja.
Mutter oder Witwe und Mutter von zwei Kindern.
Und da hatte ich das aber auch noch nicht verstanden, was seine Motivation ist. Später.
Glaubt nicht, dass ein US-Marine in Mexiko lebt.
Warum nicht? Wieso nicht?
Aber sie ist aus Mexiko.
Wieso nicht? Ist ja keine Mauer, man kann ja einfach hin und zurück.
Also die leben wirklich in Mexiko, oder?
Ja, stimmt tatsächlich. Es gibt tatsächlich gar nicht so wenige, die hoffen, durch den Militärdienst die Staatsbürgerschaft zu kriegen.
Ja.
In den USA.
Du kannst als Ausländer Soldat werden und dann wirst du Staatsbürger. Ja. Nicht die andere.
Ja. Naja, es ist
andersrum, macht es irgendwie mehr Sinn.
Also du kannst auf jeden Fall als Ausländer Soldat machen und wenn sie dich nicht bescheißen, dann kriegst du
das ist ja krass.
Die Staatsbürgerschaft. Wenn nicht, dann gehst du halt wieder nach Hause.
Das ist ja krass. Ist das auch in anderen Ländern so? Ist das in Deutschland auch so?
Also ich weiß nur, dass es Deutschen unter Strafe verboten ist, in den Militärdienst von irgendwelchen anderen Nationen zu treten.
Und in Frankreich gibt es die Fremdenlegion.
Ja, da wirst du ja auch Franzose, wenn du durch bist.
Richtig.
Das ist ja echt, ich dachte, die US-Streitkräfte, da kannst du als US-Bürger rein.
Die nehmen alles, was sie kriegen. Also.
Was Öl hat.
In Deutschland ist das verboten unter Strafe, aber es gibt doch Leute, die in der Fremdenlegion waren. Wie zum Beispiel
Peter dann erzählst du halt nicht.
Ach so.
Ich glaube nicht, dass die nochmal Fremdenlegion, da legst du ja deine komplette Identität ab, oder nicht?
Wieso? Wie Peter Schollatour. Aber ich glaube, der war auch halber
Franzose. Du musst, glaube ich, dann die andere Staatsbürgerschaft aufgeben. Wenn du da eintrittst.
Ach so.
Oder ja, wenn du da fährst. Meine auch Namen und alles.
Ich glaube, da musst du wirklich alles ausgeben. Ja, aufgeben, nicht ausgeben.
Ja, aber das wusste ich nicht. Bin ich jetzt schlauer.
Ja, und man sieht da, finde ich, was du jetzt gerade so kompakt zusammengefasst hast, geht das, finde ich, schön weiter ab dem Moment, wo Brandon sich eben in diesem Studio von seinem Freund da anmeldet, der ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt man das dann? So einen anderen Zugang an das MMA-Training hat, der ja mit Beethoven arbeitet, mit klassischer Musik, den Leuten versucht, irgendwie mit so Ruhe und Kontrolle und
Entspannung.
Und Entspannung, da die Kämpfe zu bestreiten, eher auf technische Siege zu gehen, während Tommy mit seinem Vater trainiert und halt so das Rocky-Programm durchzieht.
Mit dem Hammer auf Reifen
klopft. Ja, genau. nachts durch die Gegend joggen, einfach ganz viel, während er mit dem Auto nebenher fährt, ja, und Autoreifen durch die, also so das einfach stark werden und viel Schmerzen aushalten Programm.
Ja, da sieht man ja so eine Collage, wo mehrere Bilder gleichzeitig gezeigt werden dann auf dem Bild. Fast wie so ein Bildschirmschoner, dann laufen die manchmal auch so ab und man sieht das immer so gegenübergestellt.
Genau, und da springt's ja dann auch so ein paar Wochen in diesen.
Und das ist auch so, also jetzt weiß ich nicht, ob das eine Hommage oder so an Rocky ist oder ob es halt so gedacht war, aber sowas gibt's ja auch dann in zum Beispiel Rocky 3,
yeah,
wo eben Sylvester Stallone dann auch Holz trägt oder zerschlägt mit der Axt und Reifen zieht und so weiter. Und dann wird rüber geswitcht zu Ivan Drago, dem russischen Starkämpfer, der in so einem Hightech-Studio dann trainiert wird und so weiter und so fort. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert.
Mhm. Ja.
Man sieht ja jetzt nicht, wie der russische Gegner, der auch hier in den Zoom-Turnier eingeladen wird, trainiert, aber wahrscheinlich kämpft er gegen 8 Leute gleichzeitig. Und
der wird ja auch die ganze Zeit immer wieder so im Hintergrund. Also ich finde es echt schön, so irgendwann, wenn man nicht mehr auf alles achten muss, mal sehen, wie früh das schon losgeht, dass da über dieses Turnier geredet wird und auch eben über diesen Cobra, der so die Maschine im MMA, so gegen den kannst du halt nicht gewinnen. Der auch gespielt wird von Kurt Angle, falls der ein oder andere Wrestling-Fan uns zuhören sollte. Also der sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr groß und sehr muskulös aus und das nicht ohne Grund.
Das ist der Russe, oder wer?
Das ist der Russe, ja. Genau.
Der Berg.
Der Berg.
Ja, diese ganze Trainingssache ist dann ja schnell abgehandelt, ne? Da passiert ja das handlungsmäßig jetzt nicht viel.
Naja, was ich gerade mal sagen wollte, was, glaube ich, ein Unterschied ist zu Rocky, obwohl ich ja Rocky gar nicht kenne. Ich glaube, es gibt in diesem Film hier nur Sympathieträger. Es gibt keinen einzigen, der irgendwie, dem man wünscht, dass er verliert. Also gerade bei den Brüdern, weiß man ja überhaupt nicht, zu wem er jetzt halten soll.
Das ist ja auch der also große das ist der große Unterschied zu Rocky, und man denkt erst, es nimmt genau dieselbe Richtung wie bei Rocky, weil Ivan Drago, ne, in Rocky jetzt der Bösewicht in Rocky 3, der hat Rockys guten Freund, ich glaube, das ist sogar dann Apollo Creed, getötet im Boxring. Also der hat ihm so eine vermöbelt, dass er halt stirbt. Und somit rächt sich Rocky dann, ne, in dem finalen Kampf an dem Russen und haut ihn zu Brei, nachdem er ordentlich einstecken musste. Und man denkt eben, hier in Warrior, siehst du, ne, Tom Hardy, sein Bruder, die wollen alle in dieses Turnier, und dann ist da auf einmal dieses russische Monster. Und wenn man Rocky kennt, denkt man, oh, wird das jetzt einfach, ne, abgepaust, und der Bruder wird zum Matsch gehauen und Tom Hardy verprügelt dann im Finale den Russen.
Das hast du gedacht?
Echt? Okay, also ich habe Rocky auch nie gesehen. Hat. Ja, genau. Aber ja, ist ja lustig. Wenn man Rocky nicht gesehen hat, dann finde ich, ist es von Anfang an klar, dass die zwei zusammen ins Finale
kommen. Ich habe auch sofort gedacht, es ist doch ganz klar, dass die zusammen ins Finale kommen, und warum teilen die sich nicht einfach das Geld? Da war mir ja noch nicht klar, dass der eine was gegen den anderen hat.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt war mir ganz klar, die werden doch mit Sicherheit im letzten Kampf dann aufeinandertreffen. Und wieso sind die eigentlich so blöd? Der eine, der braucht doch keine 5 Millionen für sein Scheißhaus, dem reichen 500.000 wahrscheinlich.
Das wird ja 2 Stunden lang erklärt.
Ja, aber da ist das ja noch nicht erklärt worden. Aber als die beiden in das Turnier eintreten, waren wir aber, also was heißt, war mir klar, habe ich mir schon gedacht, die werden ja dann wohl am Ende aufeinander.
Natürlich ist das klar. Ich sage ja auch nur, was dann der große Unterschied ist zu Rocky 3, obwohl es große Parallelen gibt.
Ja, aber ja, ist ja lustig, wie das so die Perspektive verändert, ja.
Und nochmal, um auf die
Sympathie. Ja, genau, zu den Sympathieträgern. Ja,
ich wollte nur sagen, ich glaube, der Einzige, der hier überhaupt völlig unsympathisch war, wenn dann der Bankangestellte.
Ich muss kurz korrigieren, das ist nicht Rocky 3, sondern Rocky 4. In Rocky 3 kämpft nämlich Sylvester Stallone gegen Mr. T.
Ah. Also selbst, wir hatten es ja schon gesagt, selbst der Lehrer, der ihn rausschmeißt, ist ja sein Kumpel, und das wird dann noch an irgendeine unbekannte Figur, dass er ihn rausschmeißt, gemacht. Und auch dieser Manager, der von Frank Grillo gespielt wird, der ist ja total sympathisch.
Ja.
Also das ist ja ein Zen-Meister.
Ja. Wobei ich zum Ende hin, zumindest bei mir, hat sich das schon so ein bisschen gedreht, dass ich mir dachte, na, eigentlich wünsche ich schon total Tommy, dass er gewinnt, weil der ist am Ende so bemitleidenswert, weil er völlig alleine ist auf der Welt und irgendwas noch so irgendwas für die, nachdem er da im Marine Corps eine neue Familie gefunden hat, die ihm schon wieder genommen wurde, will er da noch irgendwas tun. Und der andere muss halt umziehen, wenn es blöd läuft.
Also mir ging es genau andersrum.
Ja.
Ich habe genau gedacht, hoffentlich gewinnt der. Aber ich habe halt auch die Lösung gesucht und gedacht, warum teilen die sich das Scheißgeld?
Ich schätze mal, dass die
das vielleicht am Ende machen. Aber darum geht es ja auch gar nicht mehr.
Nein. Eben, weil es geht ja auch nicht um diese, also wirklich um dieses Turnier, wie Phil sagt. Das Turnier ist ja eigentlich nur das Vehikel, um die Differenzen aus dem Weg zu räumen.
Aber das nimmt tatsächlich echt viel Zeit ein. Also es ist glaube ich, ziemlich genau eine Stunde Vorbereitung und dann eine Stunde lang Turnier. Also das ist
genau. Ich habe nämlich kurz auch Pause mal gemacht und dann gesehen, ach, da ist ja noch eine Stunde und die sind jetzt schon beim Turnier. Weil man hätte dann gedacht, puje, das wird ja noch schnell abgehandelt. Aber es nimmt richtig Raum ein und eben jetzt nicht nur wegen der Kämpfe, die dargestellt werden, das ist ja immer nur eine Sache von ein paar Sekunden oder höchstens Minuten, sondern eben den Dingen, die dazwischen passieren.
Was ich übrigens auch gut fand, dass die Kämpfe so kurz waren, weil mich sie einfach überhaupt nicht interessieren.
Ja, und, ich finde auch ich kann schon mit Boxen überhaupt nichts anfangen und diese Sportart, die ist mir auch echt sehr, sehr, sehr fremd. Aber dafür finde ich, also ich kann keinerlei keinerlei Beurteilung dazu abgeben, ob das irgendwie, ob das realistisch dargestellt ist oder nicht. Aber ich finde, es ist spannend und es tut weh. So, also es wird irgendwie filmisch auf jeden Fall gut aufbereitet.
Das ist sehr direkt. Und auch da kommen diese Unterschiede von den beiden Brüdern, weil man sieht ja eigentlich nur die Kämpfe, wo sie teilnehmen.
Ja.
Und einmal einen Russenkampf, um eben zu unterstreichen, was das für eine Maschine ist. Man sieht dann aber auch diese Unterschiede zwischen den beiden Brüdern. Und von dem Kämpfen her war ich dann auch auf der Seite des Bruders, weil Tom Hardy den anderen Männern im Ring null Respekt entgegen. Der geht rein, vermöbelt die und geht dann. Egal, ob deren Herz noch schlägt oder nicht.
Ja.
Und der Bruder, der bleibt dann, der richtet zum Beispiel auch immer am Anfang des Kampfes, was mir aufgefallen ist, so die Hand aus, damit, dass wir nochmal so einen kurzen Fistbump machen. Ne? So diese Respektsgeste. Und der Charakter von Tom Hardy hat davon null. Der ist einfach,
den interessiert halt gar nichts, außer er muss da jetzt halt so viele Leute verprügeln, um an das Geld zu kommen.
Ja, und dieses, ich finde es aber so interessant, weil er diese, er hat so viel Respekt vor seinem Kameraden bei den Marines und dem Versprechen, was er ihm halt vielleicht gegeben hat, sich um seine Familie zu kümmern, dass er halt jeglichen anderen Menschen dafür alles in Kauf nimmt und da auch.
Ja, das wird ja in dieser, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit springe, aber es gibt ja diese Unterhaltung zwischen den beiden, die, glaube ich, sogar das erste Mal ist, wo die miteinander reden in dem ganzen Film. Und das ist ja nachts da am Strand, bevor das Turnier losgeht. Und da, das ist ja so der, weiß ich nicht, so eine Art Versuch von Brandon, den Tommy ja auch ganz genauso wie schon von seinem Vater zurückweist. Und da, also in dieser, ich weiß nicht, wie lange die geht, vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt, aber die ist so kompakt und intensiv, finde ich. Und da erfährst du halt alles, warum der die ganze Zeit so warum er dem mal so ein Stressbällchen schenken sollte. Weil der einfach so viel Wut in sich mitträgt, weil die hatten zusammen irgendwie den Plan gefasst, mit ihrer Mutter wegzugehen von diesem gewalttätigen Vater. Und dann hat aber Brandon, der große Bruder, ist dann doch da geblieben, weil er seine Freundin nicht verlassen wollte.
Die ja jetzt und seine Frau ist.
Die jetzt seine Frau ist. Und versucht er ja dann auch da hier, das sind meine Töchter, deine Nichten hier, Familie. Und Tommy sagte mir, was kenne ich nicht. wieso zeigst du mir hier Bilder von Leuten, die ich noch nie gesehen habe? Und weswegen mir die Szene jetzt gerade eingefallen ist, sagt er ja auch, als Brandon irgendwann meint, hier, aber ich bin doch dein Bruder, das ist doch wichtig, sagt er, ach, ich wusste gar nicht, dass du auch im Marine Corps warst. Weil er hat damit einfach völlig abgeschlossen und für den zählen, glaube ich, auch nur seine Brüder aus dem Marine Corps und der eine, der ihm da wirklich wichtig war, der ist halt weg. Und deshalb sind die einfach nur, sind diese Leute, die da mit ihm in den Käfig steigen, was auch immer so ein gutes Bild ist, wenn man da so einen Kamerashot sieht von ein bisschen unten, wie Tom Hardy in diesem Käfig hin und her tigert, passt das einfach sehr gut zu diesem Ding, was vielleicht in einem Käfig ganz gut aufgehoben wäre. Ja, die sind halt einfach alle im Weg.
Ja, und ich habe auch oft gedacht, boah, der gehört hinter Schloss und Riegel, weil er halt über Leichen geht. Er würde über Leichen gehen. Ich fand ihn sehr beeindruckend und er ist auch super gespielt, aber der Charakter, der tat mir auf der einen Seite am Anfang so leid, aber dann habe ich halt irgendwann durch seine Respektlosigkeit in diesem Sport den Respekt vor ihm verloren. Und, okay. Aber nachher, also ganz am Ende, ja, da greife ich jetzt schon vor, aber da tat er mir halt dann so leid und da habe ich echt Rotz und Wasser geheult, als die beiden dann.
Ja, und ich finde, das ist hier angelegt, so in dieser Szene, wo er einfach sagt, hier, du warst mein großer Bruder, du hast mich im Stich gelassen, mega uncool, schön, dass du jetzt ein glückliches Leben mit Frauen und Kindern hast, ich musste Mama beerdigen, übrigens, so.
Ja. Ja, aber dann hat ja auch Brandon genau, also er hat da total recht, ne, dass, weil Tommy hat ihm nie Bescheid gesagt, dass die Mutter krank ist. Er hat ihm nie gesagt, dass die Mutter gestorben ist. Und er hat
natürlich,
ihm
weil er pissig war. Weil er
ja, natürlich, hat,
hättest,
aber da...
Du hättest hier sein müssen. So, du warst der Große von uns beiden. Das war...
Ja, aber da hat Brandon auch vollkommen recht, dass es nicht seine Entscheidung ist, ihm das vorzuenthalten. Er sagt ja, du hast mir die Möglichkeit genommen, mich von meiner eigenen Mutter zu verabschieden.
Ja, natürlich. Ich wollte damit jetzt auch gar nicht verteidigen, dass es eine rationale, eine vernünftige Entscheidung war, sondern einfach wie tief verletzt der ist.
Ja. Weil ja stimmt, das zeigt mehr als alles andere, weil es ist einfach total krass.
Es gibt ja immer diese Zweiergespräche zwischen verschiedenen Konstellationen von den dreien. Wir haben ja das eine noch gar nicht genannt, was schon viel früher war, nämlich dass der Vater auch zu Brandon fährt abends. Und da lässt ihn ja Brandon auch dann sozusagen draußen stehen, weil er auch mit ihm nichts zu tun haben will.
Er fragt also, ist was mit deinen Händen? Nein, wieso? Ja, dann kannst du auch anrufen.
Stimmt.
Du hast zwei Möglichkeiten der Kommunikation, mit dem Telefon und per Post.
Ja, das finde ich auch so herzzerbrechend, wie Nick Nolte da die ganze Zeit versucht, irgendwie wieder so eine Verbindung zu seinen Söhnen aufzubauen und die halt alle ihm signalisieren, gut für dich, wenn du dein Leben jetzt auf die Reihe gekriegt hast, aber zu spät. Es gibt ja später auch nochmal diese Szene da zwischen Tommy und ihm in dem Casino, die ja dann auch so sein.
Die tausend Tage zunichte machen,
wo Tommy, glaube ich, irgendwas ziemlich genauso sagt, von wegen, jetzt versuchst du hier den Typ hätte ich gebraucht, als ich noch ein Kind war, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren.
Aber wir sind ja jetzt auch ein bisschen gesprungen. Wir waren jetzt schon beim Kampf, aber wir waren jetzt gerade auch nochmal zurück beim Haus. Und jetzt schon vor dem Finale, da war ja dieses, wo sich dann der Vater betrinkt, weil er dann eben so getroffen ist von dem, was der Sohn sagt. Und dann eben wild durch das Hotelzimmer stolziert und mit diesem Kopfhörer auf dem Kopf und ständig da diese Moby Dick Geschichte betrunken wiedergibt.
Und Tommy kümmert sich ja dann doch um ihn.
Ja.
Und geht nicht einfach weg.
Genau, in dem Fall war es dann Tommy, der ihm nochmal einen eingeschenkt hat. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die Meinung gegeigt hat. Weil wir waren ja gerade noch davor, als Tommys Bruder ihm die Meinung gegeigt hat.
Aber dann sind wir ja auch schon ins Casino gegangen, geistlich.
Ja, aber du bist dann ja direkt vom Haus in zum betrunkenen Vater gesprungen.
Aber Phil hatte
in 10
ja
Minuten.
Phil hatte ja vorher schon vom Casino erzählt.
Ja. Ja, aber das für Leute, die jetzt nur im Podcast hören und den Film, aber da, ja, die kommen eh seit Minute 8 nicht mehr mit.
Ja, die sind auch selber schuld.
Ja, und da scheint eben dann durch, wie das Tommy doch noch irgendwo empathisch ist und Gefühle hat, weil dann nimmt er seinen Vater ja, nimmt ihm die Flasche weg und das ist schon echt hart. Wenn der Vater ist jetzt bei Tag, keine Ahnung, 1010, 1030 und hat wie einen harten Rückfall. Nach halt 3 Jahren noch was. Und er nimmt ihn dann und zieht ihn auf das Bett und nimmt ihn in den Arm. Und der Vater schläft halt sofort weg und man weiß dann jetzt nicht, wie lange halt Tom Hardy da mit ihm sitzt. Und da zeigt sich dann, okay, er lässt ihn nicht da einfach allein.
Ja, und später sieht man ja dann, dass er aber erstmal allein dann zu dem Boxkampf geht und der Vater fährt aber dann mit dem Taxi noch.
Ja, weil er braucht anscheinend doch ein bisschen mehr zum Ausnüchtern als dann die paar Stündchen. Ja, zu den Kämpfen, bevor wir zu dem Finale kommen, kann man ja wirklich nur sagen, dass Tom Hardys Charakter, Tommy Conlon, die seine Gegner eiskalt ausnockt. Also das ist ja wirklich immer nur sekundenweise und übersteht kein Kampf die erste Runde. Wohingegen Brandons Kämpfe oft in die zweite, in die dritte Runde gehen und er seine Gegner meistens zur Aufgabe zwingt. Also da
technisches K.O. ist
ja kein totales K.O. Mhm. Und Brandon ist dann eben auch der, der gegen wie ist noch dieser russische Typ?
Koba
antreten muss. Und es auch da schlussendlich schafft, ihn zur Aufgabe zu zwingen, weil er ihn in irgendeine Beinschraube oder was auch immer zwingt.
Das sind ja diese beiden Kommentatoren. Sind das echte Kommentatoren? Weil es gab irgendwie zwei Leute, die untereinander standen bei den Credits. Ja, da stand S himself bei. Okay, da müsste man jetzt
jemanden IMDb
fragen, der sich damit auskennt.
Also in der IMDb stehen die auch so. In der IMDb stehen halt zwei Leute da, einmal Brian Callen und Sam Sheridan als Brian Callen und Sam Sheridan.
Ja, das ist.
Also Brian Callen ist ein amerikanischer Stand-up-Comedian. Okay. Ja, aber das ist ja tatsächlich einer der Kommentatoren, weil das Bild auf der Wikipedia passt.
Okay.
Vielleicht verdienen die sich das, ne? Vielleicht brauchen Comedians auch einen Zweit- und Drittjob. Und was ist lustiger, als Männern zuzugucken, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen?
Ja, aber das gibt's ja öfter, dass sie für sowas echte Leute. Das ist doch auch hier der CNN-Reporter, der da irgendwann vorkommt, ist ja auch ein echter CNN-Typ.
Ja, von da, warum nicht?
Sollte jetzt auch keine Kritik sein, ich wollte nur fragen.
Nee, wir haben schon verstanden.
Minus 3 Sterne.
War stets bemüht.
Ja, ich glaube, die MMA-Kämpfer sind auch alle echte. Also bis auf die beiden Schauspieler natürlich.
Die aber auch enorm Training dafür bekommen haben die in so einem Interview mal erzählt.
Ja, sieht man auch, finde ich. Also ja, zumindest doch. So am Körper. wie gesagt, so wie realistisch das Kämpfen da ist, kann ich.
Ja, irgendwo hatte sich, stand aber zumindest auch, dass der Tom Hardy sich verletzt hatte, mehrfach Zehe gebrochen und was weiß ich. Also durchaus ging es da auch zur Sache. Ich fand, dadurch, dass der Bruder so ein bisschen der Underdog war, vielleicht habe ich auch deswegen so mehr zu dem gehalten, weil der musste ja schon immer sehr kämpfen, damit er weiterkam.
Was jetzt das eigentliche Kämpfen angeht.
Das eigentliche Kämpfen, genau, das meint ja der Jan eben schon. Dass er immer eben nicht reingegangen ist und hat ihm auf die Nase gehauen und ist wieder rausgegangen, sondern das hat sich dann meistens über mehrere Runden hingezogen und man hat ihm ja auch schon nicht zugetraut, dass er die erste Runde überhaupt übersteht. Da waren ja diese beiden, deswegen kam ich auf die Journalisten da jetzt auch oder auf die Kommentatoren.
Die da mit dem Goldfisch und so.
Ich meinte die beiden Kommentatoren as himself. Die haben ja am Anfang schon gesagt, das übersteht er nicht und so weiter und waren dann ja immer erstaunter, dass er immer weiterkommt.
Ja, ich weiß nicht, gibt's außer dem Schlusskampf noch gerade was einer von euch auf dem Herzen hat?
Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben das jetzt eh schon erwähnt. Das mit der Militärpolizei haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt, oder?
Naja, das können wir vielleicht nochmal sagen, weil irgendwann kommt ja dann raus, also erst kommt ja raus, dass er ein Held ist, weil dann offensichtlich dieser Soldat veröffentlicht hat, er hat das Video veröffentlicht und er hat gesagt, uns hat jemand gerettet, als unser Humvee oder was das da war, abgesoffen ist. Der lag irgendwie auf der Seite oder im Fluss oder was weiß ich und die wären ertrunken, wenn der nicht die Tür aufgerissen hätte und dann ist er aber einfach weiter.
Wenn sie alle gerettet hätte und dann ist er aber einfach verschwunden, ja.
So. Und dann hieß es dann, heißt man, er ist ein Held. Und dann seitdem sitzen dann auch bei jedem Kampf irgendwie 75 Marines.
Ja. In Uniform. Wie kam es so vor, als wären es bei jedem Kampf immer mehr und mehr Marines geworden.
Genau. Und dann hat er auch ein Lied bekommen, weil sie dann irgendwann gesungen haben. Und dann heißt es ja dann irgendwann, dass jetzt rausgefunden wurde, dass er, das hat er seinem Vater vorher schon erzählt, weil der Vater das ja auch nur durch das Fernsehen rausbekommen, diese Heldengeschichte. Dann kommt nämlich raus, dass er sich unerlaubt von der Truppe entfernt hat, weil nämlich seine Einheit wie Phil schon erzählt hat, ja, ich glaube sogar von eigener Artillerie,
von eigenen Flugzeugen,
genau, bombardiert wurde und dann alle gestorben sind, außer er. Eben da auch sein bester Freund. Und deswegen ist er dann abgehauen. Und auf dem Weg weg hat er dann zufällig, ist er da in dieses Ding geraten. Der war eigentlich nur zufällig da und hat die dann gerettet. Und dann kommt ja auch noch so raus, dass wahrscheinlich er nach dem Kampf sich der Militärgerichtbarkeit stellen muss. Und seitdem stehen ja, auch zwei Marines. Ja,
das ist ein bisschen lustig, dass die sagen, ja, wir verhaften dich
nach dem Kampf.
Genau, ja.
Du bist ja ein Held.
Das, nachdem du 5 Millionen gewonnen hast.
Da müssen wir schon Rücksicht drauf nehmen.
Ja. USA.
Ach, na ja, recht.
Sonst hätte der Film halt nicht funktioniert.
Ja. Ja,
richtig. Die hätte vielleicht ein bisschen Ärger bekommen jetzt, weil er doch irgendwie
ja, auf das Held
gesehen wurde.
Aber die haben sich voll zurückgehalten. Das ist halt Film. Also, ich meine, das ist auch ein bisschen lächerlich, dass irgendwie, weiß ich nicht, 3 der weltbesten MMA-Fighter jetzt so spontan aus Pittsburgh rekrutiert werden können.
Aber also, ich weiß auch nicht, wir kennen ja beide Boston Legal und wie das ist mit den Jurygerichten. Der wird doch nie und nimmer verurteilt als Kriegsheld und als Gewinner dieses Kampfes. Ich weiß nicht, ob das auch ein Jurygericht ist.
Ja, wobei, der kommt ja vors Militärgericht.
Ist das keine Jury?
Das sind halt alles Militärs.
Da sitzt Jack Nicholson und brüllt rum.
Sie können die Wahrheit doch gar nicht.
Und dann kommt Dingens,
Tom. Da denke ich dann so konsequent sein Tom. Wie... Degradierung oder höchstens unehrenhaft aus dem Dienst entlassen oder so, aber
wahrscheinlich.
Dann kriegt er trotzdem und dann wird er vom Präsidenten begnadigt.
Und kriegt
zu der Zeit müsste es ja Obama sein.
Genau, aber das war jetzt nochmal die Story von ihm, sozusagen die Hintergrundgeschichte vom Militär. Und dann habe ich halt auch verstanden, weil sie es dann auch nochmal so deutlich sagen, in diesem Fernsehbericht, weil auch die Frau von dem toten Kameraden dann nochmal zu Wort kommt, dass er ihr das Geld versprochen hat, wenn er gewinnt.
Und da versteht man dann als, ich nenne es mal Normalmensch, auch mal nach so einer Erfahrung, dass du, also dann kann man es sehr gut nachvollziehen, dass er dann einfach sagt, fuck it, I'm out of here. Ja. Wenn du als Einziger übrig bleibst und so weiter und so fort.
Ja. Ja, das wird die Jury auch noch berücksichtigen. Also der kommt frei.
Irgendwelche Zeugen? Nein, alle tot.
Gut. Und dann kommt der letzte Kampf.
Ja. Ja, und da finde ich, sieht man so gut, wie gut Tom Hardy in diesem Film ist, finde ich, weil man dem dabei so zuschauen kann, wie er sich, finde ich, in diesem Kampf nach und nach, also erst dadurch, dass er ist alleine, Brandon hat seine Frau da zur Unterstützung, hat sein Trainerteam und so weiter. Und wie er sich so nach und nach von diesem Wutbolzen wieder verändert in den kleinen Bruder. Also dann so spätestens ab dem Moment, wo Brandon ihm die Schulter auskugelt und er aber trotzdem weitermacht, kann man gerade in den Kampfpausen, finde ich, kann man das in seinem Gesicht einfach super sehen, dass er, was ja dann am Ende auch passiert, eigentlich nur darauf wartet, dass sein großer Bruder ihn in den Arm nimmt und ihm sagt, dass er ihn lieb hat. So, dass
das in den Arm nimmt.
Sehr bildlich gesprochen.
Stimmt.
Ja.
Aber die Einstellung in diesen Kampfpausen, was mich da so ein bisschen abgefuckt hat, war halt in diesen Kampfpausen die Frauen, die mit diesen goldenen Bällen rumlaufen, wo halt die Rundenzahl draufsteht und die den dann so verspielt in die Menge werfen und die Menge halt so, und da habe ich echt gedacht, boah, Brot und Spiele im Modern, aber ich meine, das ist ja auch nichts anderes.
Ja.
Und die Aufnahme eben in dieser einen Pause, wo sich eben um Brandon heißt der Bruder, ne?
Mhm. Ja,
gut gekümmert wird durch den Trainer und Tom Hardy schon mit ausgekugelter Schulter an diesem Zaun hängt, der also an dem Käfiggitter hängt und versucht einfach nur klarzukommen gerade, weil der Schmerz halt so groß ist. Und da aber niemand ist, der ihm die Schulter einrenkt oder der ihm ein bisschen Wasser zu trinken gibt oder so. Da ist. Ja, dass da niemand ist. Und sein großer Bruder hat in den folgenden Runden sagt immer, warum machst du das? Hör auf, es ist vorbei. Und dann merkt er ja auch irgendwann, darauf hört er nicht. Dann gibt's jetzt eben eine brüderliche Tracht Prügel und vermöbelt Tommy und nimmt ihn dann in den brüderlichen Schwitzkasten. Und als er dann eben, ja, und Tom Hardy gibt nicht auf, ne, und bis eben Brandon dann sagt, I love you, und da lässt Tom Hardy los, ne, und dann tappt er ab. Und da sind bei mir auch echt alle Dämme gebrochen und ich habe bis gerade noch keine Ahnung warum. Ich war so ergriffen davon, dass ich einfach losgeheult habe wie so ein Schlosshund. Also das keine, ich weiß wirklich nicht warum, weil da natürlich haben die Szenen mich gepackt und so weiter, aber das war so krass. Wahrscheinlich habe ich einfach so mit dem Tom Hardy Charakter gefühlt, halt dieses dass er da jetzt endlich loslassen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann gibt er sich ja auch hin und lässt sich in den Arm nehmen und aus dem Ring rausführen und so weiter und so fort.
Und dann sieht man noch den Vater, wie er dann, ja, sozusagen seinen Frieden findet, weil die sich wieder...
Ihm rollt auch eine Träne aus dem Auge.
Zumindest seine Söhne untereinander.
Genau.
Mhm.
Ja, und dann kommt wieder das Lied, was ganz am Anfang schon lief.
Also nicht ganz am Anfang von unserem Podcast.
Nein,
nee, das nicht.
Films, ja.
Nein, das wollte ich erst, aber ich habe mich nicht getraut.
Ja.
Weil das nämlich von einer Independent Rock Band und die wären bestimmt vorbeigekommen, hätten mir auf die Fresse gehauen. Oder mich verklagt. Ich kann sie aber kurz nennen.
Sorry.
Ja, sag mal.
Von der Titelsong des Films ist von The National und heißt About Today. Wir können den auf YouTube verlinken.
Mhm. Ja, und es ist auf jeden Fall ein Skandal, wie wenig Leute diesen Film gesehen haben.
Weil der auch zum Beispiel in Deutschland gar nicht im Kino lief.
Ja, der hat ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung, der hat auch sein Budget gar nicht. Also der war auch überhaupt kein Erfolg. Aber das ist so schade, weil der einfach wirklich gut ist. Also ich bin mir schon der Tatsache bewusst, dass ich den... dass den nicht jeder so abhypen muss wie ich. Also, weil ich finde den wahrscheinlich besser, als er eigentlich ist. Aber dass den kein Schwein kennt, finde ich so schade, weil der einfach echt richtig, richtig mitnehmend ist, finde ich. Und trotz seiner 2 Stunden Laufzeit auch, finde ich, hat der kein Fett dran, so, haha.
Also Muskelmasse.
Das, ja. ich finde es einfach schade, dass den niemand kennt.
Also ich muss auch sagen, ich gucke ja inzwischen gerne Filme auf 2x, die 2 Stunden lang sind. Habe ich ja neulich irgendwo schon mal gesagt. Ich hatte das auch wieder geplant und ich habe aber tatsächlich dann ab der Mitte einfach weitergeguckt, weil ich Lust hatte. Also der ist so interessant auch von der Erzählung, dass der immer wieder eben durch diese neuen Erkenntnisse und so weiter und immer wieder diese Gespräche und dann wird dieser Konflikt immer deutlicher.
Und man darf sich halt nicht abschrecken lassen von diesem MMA.
Ja, genau.
Ja.
Aber lass mich ganz kurz zu Ende sagen, ich sehe das eben auch ganz genauso, dass das halt, aber das ist auch eigentlich völlig klar, dass es hauptsächlich eben dieses Familiendrama ist, das den Film trägt. Und das fand ich halt auch das Interessante daran und gar nicht die Kämpfe.
Das ist, glaube ich, auch was eben dazu beitragen kann, dass viele Leute den Film nicht kennen. Also ohne Phil würde ich den, glaube ich, jetzt auch nicht kennen, weil du halt immer gesagt hast, lass den nochmal besprechen, das ist ein richtig guter Film. Aber wenn man sich den eben, ne, da steht groß Warrior und dann siehst du 2 Typen, gut, die haben sich im Arm, aber die sind schon ordentlich lädiert und das kommt halt MMA-Fighting in dem Film vor, wo man denkt, ja, das ist jetzt nicht meine Teetasse oder meine Tasse Tee. dass halt dieser eigentliche Kern des Films, eben dieses Familiendrama, visuell über Poster und so weiter überhaupt nicht transportiert wird.
Ja, gar nicht. Ja.
Man weiß ja, und Gott sei Dank weiß man ja nicht, dass die beiden Kämpfer da auf dem Titelbild Brüder sind. Vielleicht hilft, also das ist wirklich ein, aber ohne dich hätte ich Lock wahrscheinlich auch nie gesehen und der gehört mittlerweile zu meinen Lieblingsfilmen.
Ja, guckt einfach alle Filme mit Tom Hardy.
Star Trek.
Ja,
vielleicht den, nicht den, so.
Bei dem reicht einmal.
Guckt ihn halt.
Roger Ebert hat gesagt, das Faszinierende an Warrior ist, dass es keine Favoriten gibt. Das ist einer der seltenen Kampfsportfilme, in denen man nicht will, dass auch nur irgendeiner der Kämpfer verliert. Das bringt eine solche Komplexität in den finalen Showdown, dass es kaum noch zu toppen sei. Aber das wird es und Warrior verdient es. Chicago Sunday Times.
Ja, hat er recht.
Ja, das ist ein großartiger Film. Und Gott sei Dank haben wir auch alle den richtigen gesehen.
Weil es von 2019 noch einen gab, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, es gibt auch irgendeine Bollywood-Nachmache davon.
Ja, es gibt ein Remake, genau, habe ich auch bei Wikipedia gelesen.
Oh mein Gott. Den müssen wir uns anschauen.
Warte, was schreiben Sie? Genau, ein Hindi-Remake und ein russisches Remake, das 2015 kam.
Habe ich auch gerade gedacht, Mario. So typische Bollywood-Filmlänge.
Genau das Richtige für uns.
Bei dem russischen Remake gewinnt der Russe.
Das wäre überraschend.
Weil Wladimir Putin ist kämpft noch.
Der kommt auf den Bär angeritten.
Ja, der andere
den trinkt Bären.
Und fällt dann tot um.
War das nicht bei Hotshots, wo dieser Boxkampf war und der eine schlägt in die Luft und der andere kippt um und dann sagen sie, ja, die arbeiten beide für den gleichen.
Ja, Menschen. Ja, genau. Das war, aber, ich kenn's auf jeden Fall. Hotshots oder Dingens.
Oder die nackte Kanone, nackte Kanone kann auch sein. Irgend sowas, ja.
In Hotshots ist es, wo wir den Kampf haben und die in ihre Handschuhe in Gummibärchen tauchen. Mhm. Und Karamell am Anfang. Also ja, groß, also vielen Dank nochmal, Phil. Möchte ich dir hier ganz vor unserer versammelten Hörerschaft sagen, weil ohne dich hätte ich so viele Tom Hardy Filme wie Warrior, Lock oder The Drop bis heute nicht gesehen.
Ja, sehr gerne. Richtet sich an alle, die uns zuhören. Macht das mal. Ich habe einen sehr guten Filmgeschmack.
Ja, ja, das kann ich unterstreichen. Und sag ich's lieber nicht. Lock ist auch um die 90 Minuten lang, also perfekte Filmlänge.
Ja, Mario, ja,
das ist bei 140 Minuten wirklich.
Nein, nein. Ja. Ich muss ja sagen, Phil und ich sind ja nicht oft einer Meinung.
Aha.
Aber bei dem Film, also ich muss jetzt aber auch zugeben noch einmal, ich hatte am Anfang wirklich, wirklich Schwierigkeiten, in den Film reinzufinden, weil ich jetzt, ich habe nichts durchgelesen. Ich habe auch nicht hingehört, wenn du was über den Film erzählst, weil ich wusste, dass du den mal vorschlagen wirst. Ich wollte nichts wissen. Und dann da saß ich halt da die ersten 15 Minuten und dachte, was ist das? Interessanter Physiklehrer, okay, mit einem Baseballschläger unterrichtet er, okay, gut, schauen wir mal weiter. Aber, ich sage jetzt mal so, ab Minute 30 war ich voll drinnen. Und ich wollte wirklich, ich habe kein einziges Mal auf mein Handy da mal geschaut. Ich fand den wirklich gut. Also, ja. Also, ja.
Ja, schön, freut
aber
mich.
Wir bewerten ja eh vielleicht nochmal später nochmal genauer. Also, ich meine, ich gebe jetzt, später dann bewerten. Also,
wir geben doch keine Punkte.
Nein, wir geben ja keine Punkte beim Impulssender. Was wäre denn das? Das wäre ja was ganz Neues. Oder?
Wirklich?
Ah, schön. Letterbox hat Tom Hardy Listen, da kann ich jetzt eine kopieren und dann gucken, weil ich alles schon gesehen habe.
Mal gucken, ob ich noch was habe. Ben, willst du noch was sagen?
Nö. Ich wüsste nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, ich fand den Film auch gut, er hat mir gefallen. Ich habe tatsächlich auch vorher noch nicht mal was von ihm gehört und hatte da vorher auch keine
Idee oder Inhaltsangaben gelesen oder so. Von daher bin ich da auch komplett unbeleckt dran gegangen. Und ja, am Anfang, ja, muss ich auch sagen, ging es mir wie Mario. Ich habe erst gedacht so, weiß nicht, ob das meine Art von Film ist. Aber danach, ja, ging die Zeit auch relativ gut rum. Er fühlte sich auch nicht an wie 140 Minuten, muss ich sagen.
Ja, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ihn am Stück geguckt, obwohl ich es gar nicht geplant hatte.
Ja. Also der, ja, man wollte halt auch wissen, wie es ausgeht, ne?
Genau, also der schafft es auf jeden Fall, da immer mehr Spannung aufzubauen. Das schafft auch nicht jeder richtig. Film.
Ja, gut. Freut mich.
Habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben. Filmisch außerordentlich gut inszeniert, um immer wieder Spannung zu erzeugen. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben, zuerst werden sie zwei parallelen Charaktere gezeigt, wie sich später herausstellt, sind sie Brüder. Na gut, das habe ich.
Wie sich nach 7 Minuten herausstellt. Aber wo du sagst, schön, wie hast du gesagt?
Inszeniert. Schön cineastisch.
Ja, inszeniert. Filmisch. Die Kameraarbeit ist mir mehrmals aufgefallen als sehr gut, oder dass halt sehr viele Shots interessante Winkel hatten und dass Reflexionen und durch Glas und so weiter oft vorkam. Also am Anfang, wenn Tom Hardys Charakter recht am Anfang in dieses Café reingeht zu seinem Vater, sieht man ihn erst als Reflexion in der Scheibe und dann für mich taucht er plötzlich aus einem vollkommen komischen Winkel auf oder im Brentons Frau, die durch den Spiegel mit ihm redet und so weiter und so fort. Mhm. Waren teilweise sehr schöne Aufnahmen dabei. Und die Kämpfe wurden kameramäßig sehr gut eingefangen. Also diese ganze Härte kommt super raus. Und der Schmerz. Mhm. Ach ja, Legends. Ich habe gerade nochmal auf Tom Hardy-Filme geguckt. Legends habe ich voll vergessen. Da spielt er ja sogar zweimal drin.
Der ist toll, der Film. Ich mag den.
Dann machen wir die Kiste zu.
Ja. Machen wir zu.
Käfig zu.
Und zu.
Affen tot.
Ja, schaut alle diesen Film und hört alle mal wieder rein. Wie gesagt, wir wollen demnächst öfter mal was machen. Bis jetzt war das ja höchstens einmal im Jahr oder auf jeden Fall mit sehr geringen Abständen. Aber mal gucken. Jetzt, wo wir sonst keinen Hauptpodcast haben, vielleicht kommt hier ja mehr.
Mhm. Ja, Episode 1 Live-Watch.
Den kannst du gerne einbringen, Jan. Du hast ja noch, du wärst sowieso als Nächster dran. Mario hat schon einen Film gezeigt. Ich habe schon zwei gezeigt, weil ja niemand was eingebracht hat. Ben hat auch noch keinen, oder?
Nee.
Nö, Ben und Jan haben noch keinen.
Ja, aber B kommt vor J im Alphabet. Ja,
dann gibt's halt keine Episode im Alphabet.
Hast du gerade gesagt, dann gibt's nochmal David Lynch.
Nee, dann gibt's keine Episode Live-Watch.
Ach so.
Das, ja, nochmal David Lynch, habe ich gesagt, genau.
Ja. Ja, das könnte ich mir bei Ben auch gut vorstellen, dass er sagt, Episode 1.
Und dann gucken wir einfach zweimal Episode
nochmal rein, den, weil er so gut ist. Den alten Dune in Vorbereitung auf den
das
2021 Dune.
Das haben wir haben wir ja schon in einem anderen Podcast getan. Da haben wir ja den Film auch geguckt.
Und ja, da war ich aber gar nicht dabei, fällt mir jetzt ein.
Ja,
deshalb.
Dann müssen wir das wohl noch deshalb. Kannst dich ja mit dem Ben treffen, wenn du willst. Der Ben wird es dir nochmal erzählen.
Genau.
Wir brauchen ihn nicht gucken. Ich spreche ihn einfach vor.
Ja.
Ich spreche einfach alle Rollen ein.
Auch die ganzen Special Effekte.
Alles.
Du darfst auch nur rumlaufen wie Sting.
Ah. Gut, wir machen jetzt einfach das Outro und dann können wir noch ein bisschen dummes Zeug labern. Ciao.
As it is tradition.
Tschüss.
Ciao.